Guten Morgen. Als ich am Dienstag von der Arbeit nach Hause fuhr, hörte ich im Radio, dass für das Länderspiel in Hannover ca. 30.000 Leute erwartet werden. Und da habe ich mir gedacht, na, das Stadion in Hannover, das fasst ja fast 50.000, da lohnt es sich ja vielleicht noch hinzufahren. Aber ich fand dann keinen, der mit mir hin wollte, und so alleine macht das auch keinen Spaß. Und so bin ich zu Hause geblieben. Hinterher war ich froh, als ich gemerkt habe, das wurde ja abgesagt. Zwei Tage später lese ich meine Mails durch und ich noch ganz von Pfadfinderzeiten, krieg von so fast allen möglichen Billigfluglinien die Newsletter und lese von Ryanair aufgrund des Jubiläums alle Flüge 10 Euro. Und da ich ja sowieso mit meiner kleinen Tochter nochmal durch Europa fahren wollte, weil das hatte ich mit der Großen gemacht, dachte ich, das lohnt sich und hatte eine Strecke wunderbar festgelegt, 7 Städte, und das wäre dann 210 Euro für sie und für mich gewesen. Das ist ein Witz. Ja. Und während ich noch buchen will, ich habe mich schon hingesetzt und saß schon am Computer und habe gebucht, merke ich so eine Unruhe. Ja, heute weiß ich zum Beispiel, Brüssel wäre auf meiner Linie gewesen, ist heute total gesperrt. Man kommt nicht mehr rein. Die Attentäter, die Terroristen, die halten im Moment alles in Schach. Unser Leben hat sich verändert. Und was wir in Zukunft alles erleben werden, ich glaube, das wissen wir noch gar nicht so alles. Ob wir noch so in der Zukunft planen können, wie wir das bisher gewohnt waren, auch das wissen wir nicht. Eines aber wissen wir, das Wort Gottes bleibt unveränderlich. Und ich dachte mir, in die Situation der Bedrängnis, der Bedrückung, wo du nicht mehr richtig weißt, ob du auf die Straße gehen sollst oder zumindest bei Großveranstaltungen dabei sein sollst, da braucht's eigentlich ein positives Wort, oder? Und so will ich mit euch das bekannte Wort. Kennt ihr alle, habt ihr wahrscheinlich schon 15 Predigten von gehört, aus Philipper 4, Vers 4 teilen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Theologiestudenten müssen zwischendurch in ihrem Studium immer wieder ein paar Prüfungen machen. Und eine der Prüfungen ist Bibelkunde. Da musst du also schon genau wissen, was wo in der Bibel steht. Und so wurde eines Tages ein Theologiestudent gefragt, sag mal, was steht im Philipper? Ja, sagt er, freut euch in dem Herrn. Ja, hieß es, richtig. Aber was steht denn noch im Philipper? Ja, sagt er, da steht nochmals, freut euch. Das war vielleicht eine kässe Antwort, aber im Grunde hatte dieser Student recht. Denn wenn du den ganzen Philipperbrief durchliest, ist schnell durchzulesen. Ihr Männer, während eure Frauen heute das Mittagessen kocht, habt ihr den locker durchgelesen, also ist mal so eine schöne Aufgabe. Oder ihr Frauen, wenn heute eure Männer euch bekochen, macht's andersrum. Lest den nochmal ganz durch und ihr werdet sehen, die Grundaussage des kompletten Philipperbriefs ist, freut euch. Ja, wie kann man sich denn freuen in einer Zeit, in der alles zusammenbricht? Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, lächelt doch mal. Kennt ihr diese Aussprüche? Freust du dich denn gar nicht? So, man hat ein Geschenk gegeben und hat nicht diese Begeisterung zurückgekriegt, die man erwartet hat. Oder vielleicht auch Sprüche wie, dir kann man gar nichts recht machen, weil einer sich nicht so freut. Das sind doch die Sprüche, die wir ab und zu mal hören oder vielleicht sogar auch ab und zu mal sagen. Aber werden uns solche Sprüche animieren, uns wirklich zu freuen? Im Gegenteil. Genau, du hast recht. Diese Sätze werden nicht bewirken, dass wir uns freuen. Und jetzt stelle ich mir vor, zur falschen Zeit gesagt, vielleicht Heiligabend und am Tannenbaum, die Geschenke werden ausgepackt und dann kommt so ein Spruch, ja, freust du dich denn gar nicht? Ja, da ist so mit dem Weihnachtsfrieden dann schnell vorbei, ne? Was meint Paulus denn wirklich, wenn er hier sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege? Was für Freude ist das? Und auf was beruft sie? Dieses freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, wir stellen fest, in mehreren Übersetzungen ist es dasselbe. Es ist von der Grammatik her ein Imperativ. Das heißt also, ihr sollt euch freuen, sagt der Paulus. Ja, das ist leicht gesagt, ne? Also, ihr sollt euch freuen. Lacht ja gar keiner. Doch, einer lacht. Das ist doch schon mal was. Jemand hat also mal mit mir mitgedacht. Aber Freude kann man nicht fordern. Ich kann nicht sagen, du hast dich jetzt zu freuen. Jubel kann man vielleicht fordern. So bei Paraden, wenn die Staatspräsidenten sagen, nur jubelt aber mal mir zu. Oder die Rheinländer im Karneval, lass uns jubeln und Kamellen schmeißen. Ja, Jubel kann man verordnen, das ist kein Problem. Aber Freude ist doch was anderes. Kommt dir aus dem Herzen, ist ganz was anderes. Freude, das ist, wenn nicht nur der Mund lacht, nee, wenn die Augen mitlachen. Kennt ihr den Unterschied? Ja. Ganz, ganz was anderes. Es ist nicht Frohsinn, es ist nicht Lachen, es ist von tiefstem Herzen ein Fröhlichsein über etwas. Und es geht nie auf Befehl. Ein junger Mann, 10. Klasse, war auf dem Weg zu einem Austauschschuljahr in Amerika. Und seine Eltern haben ihn zum Flughafen begleitet. Und um die Wartezeit zu überbrücken, haben sie sich noch mit ihm zusammen in ein Restaurant gesetzt. Salbeibutter. Auch über die kann man sich freuen. Schmeckt wunderbar zur Saltimbocca. Was werden jetzt diese Eltern diesem jungen Mann in dem Restaurant sagen? Das, was sie ihm so häufig gesagt haben? Räum dein Zimmer auf, bring die leeren Flaschen zurück in den Kasten. Schmeiß die Socken in den Wäschekorb. Werden sie solche Sachen sagen? Nein, gar nicht. Sie werden ganz was anderes sagen. Sie werden ihr Herz sprechen lassen. Sie werden sagen, wir haben dich lieb. Wir beten für dich. Wenn was ist, ruf uns jederzeit an. Wir sind immer für dich da. Wir freuen uns drauf, wenn du wieder da bist. Komm gesund wieder. Das sind ganz andere Sprüche, die man dann hat. Weil es in einer ganz anderen Situation gesagt worden ist. In der Situation des Abschiedsnehmens. Da ist nicht mehr wichtig, ob das Zimmer aufgeräumt ist. Da ist wichtig, dass von Herz zu Herz gesprochen wird. Die Verse, die Paulus hier den Philippern schreibt, sind eigentlich Verse des Abschieds. Der Paulus war zu der Zeit gefangen in Ephesus. Und er wusste nicht, ob die Anklage auf Todesstrafe lauten wird oder was passieren wird. Und wenn man so gefangen ist und über den letzten Vers nachdenkt, den man jemand geben will, und es kommt an mehreren Stellen in der Bibel vor, so dass die Philipper so seine Lieblingsgemeinde war. Soll man ja nicht haben, aber so irgendwie war er mit den Philippern sehr verbunden. Vielleicht lag es daran, dass die Philipper die erste Gemeinde waren, als er den Ruf gekriegt hat, von Asien nach Europa zu kommen. Vielleicht lag es an der Purpurkämmerin, die ihn so nett aufgenommen hat und die Türen und Toren geöffnet hat. Keine Ahnung, vielleicht lag es an dem Wunder, das er dort erlebt hat, als er im Gefängnis war und dann alles sich aufgetan hat und die Fesseln gesprengt worden sind. Auf jeden Fall waren die Philipper seine Lieblingsgemeinde. Und was sagt jetzt der Paulus als quasi Abschiedsworte dieser Gemeinde? Eins will ich euch noch sagen. Interessanterweise sagt er das nicht nur im 4. Kapitel. Er sagt es ja auch schon im 3. Kapitel. Ich weiß, sagt er, dass ich mich wiederhole, aber das will ich euch nochmal sagen. Freuet euch. Und im 4. Kapitel nimmt das wieder auf und sagt, freuet euch. Und nochmal sage ich euch, freuet euch. Da steckt doch Eifer dahinter. Warum will der Paulus, dass die Philipper sich freuen? Warum will Gott, dass du dich freust? Warum will er, dass ich mich freue? Was steckt in Freude alles drinnen? Nun, wenn wir Freude betrachten, dann sehen wir, dass es als allererstes mal zweierlei Freude gibt. In dieser unendlichen Vielfalt von Lachen und Fröhlichsein und eigentlich lachen wir Menschen ja gerne. Ich kann mich noch erinnern, wie wir als Schüler unserem Lehrer so ein Pfurzkissen auf dem Sessel gelegt haben, damit wir alle lachen können. Ja. Oder dann gab es eine Zeit lang, vielleicht kennt ihr das auch noch, solche Lachsäcke. Ja, und dann hat man sich schlapp gelacht mit so seinem Lachsack. Also es gibt unterschiedliche Arten von Freuden, je nach Anlass. Und eigentlich kann man sie in ganz groben Dingen unterteilen. Freude, die vorübergeht, und Freude, die beständig bleibt. Freude, die vorübergeht, kann vielerlei sein. Wenn ich zum Beispiel mit Aktien spekuliere, mache ich nicht, keine Angst, dann freue ich mich, wenn die Aktien steigen, ne? Ganz klar, oder? Aber ich bin genauso traurig, wenn sie wieder fallen. Und wenn ich Fan einer Fußballmannschaft bin, dann freue ich mich, wenn die siegen. Und ich freue mich nicht, wenn sie nicht siegen. Und wenn ich Fan einer anderen Fußballmannschaft bin, dann freue ich mich, wenn die anderen verlieren, oder ich ärgere mich, wenn die anderen gewinnen. So, das ist Freude, die ist mal da und die ist mal weg. Die beruht nicht auf etwas, das tief in mir kommt. Das ist äußere Freude. Dauerhafte Freude, die immer groß ist, dies heißt aber nicht, dass sie im Gegensatz zu der wechselhaften Freude immer da ist. Ich kann mich dauerhaft über etwas freuen und das muss aber nicht ständig sein. Wenn du einen sehr guten Freund hast als Beispiel, der weit weg wohnt und den du lange nicht siehst, dann brauchst du nicht viele Worte. In dem Moment, wo ihr euch wieder seht, freut ihr euch. Das ist im Grunde eine dauerhafte Freude, die ständig da ist, die nicht abgeschaltet ist, wenn der andere nicht da ist, die sich dann nur nicht manifestiert. Aber im Prinzip ist sie da. Und das ist eine weitreichende, eine dauerhafte Freude. Und die braucht einfach einen Grund. Ja, was haben wir wohl für einen Grund, uns dauerhaft zu freuen? Was haben wir Christen für einen Grund für dauerhafte Freude? Wir feiern heute das Abendmahl, dass Jesus Christus unsere Schuld und unsere Sünde und unsere Krankheit und alles am Kreuz getragen hat. Das ist dauerhafte Freude. Da denke ich nicht 24 Stunden am Tag dran. Aber wenn ich dran denke, freue ich mich darüber. Und keiner kann mir diese Freude rauben. Und wenn andere sagen, ach du mit deinem Glauben, dann lasse ich sie reden. Ich weiß, diese Freude kann mir keiner wegnehmen. Diese Freude ist so stark, dass sie auch tiefsitzenden Trübsinn vertreibt. Ich bin gerade traurig, weil, denk dir was aus, und dann kommt Gott mir nahe und sagt mir, ich hab dich lieb, ich hab dich erlöst. Und all das andere ordnet sich unter. Ich darf traurig sein, weil ein geliebter Mensch stirbt. Und auch da kommt eigentlich das, was Jesus mir in dauerhafte Freude schenkt, und ich weiß vielleicht, er ist beim Herrn. Und die Freude strahlt über. Und so entdecken wir einiges, das diese Freude einfach stark und begehrenswert macht. Wenn wir das Kapitel 4 weiterlesen in Philippa, ab Vers 10, dann sagt hier der Paulus, es war für mich eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal zum Aufblühen kam. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit. Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne satt sein und hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Aus dieser Art von Freude, die er hier beschreibt, spricht der Ursprungstext, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Weil diese Freude eben nicht abhängig ist von äußeren Umständen, sondern weil sie viel, viel tiefere Wurzeln hat. Ja, alle Wege ist ja auch so ein Wort. Das heißt ja nichts anderes wie immer und überall. Ja, ist denn Gott wirklich immer und überall da? Wenn ich jetzt an die Terroranschläge denke, bei wie viel taucht die Frage auf, Gott, wo bist du? Und doch ist er immer und überall da. In den 80er Jahren gab es so ein Lied, das hieß, das Böse ist immer und überall. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Na, vielleicht hat das Lied sogar recht. Aber ich sag euch eins, auch Gott mit seinem Heiligen Geist ist immer und überall da. Und denken wir doch an das alte Kirchenlied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist die Grundlage, die uns fröhlich macht. Und so haben wir allen Grund. Selbst wenn wir Schillers Ode an die Freude, Freude, schöne Götterfunken, habt ihr alle schon mal gehört, dann steht in diesem Text, Brüder, überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Und das haben wir wieder die Grundlage. Ein Gott, der sich um dich und um mich kümmert. Freuet euch in dem Herrn. Das ist so ein bisschen Pfaffendeutsch, finde ich. Ja, keiner von uns würde sagen, freut euch in der Merkel. Oder? Nein, aber in diesem Zusammenhang, dass wir uns freuen über die Erlösung und über den stellvertretenden Tod Jesu Christi für uns am Kreuz, macht es Sinn und kann ich es sagen. Ich freue mich in dem Herrn, denn ich bin in ihm gestorben und in ihm auferstanden. Und da macht es mehr Sinn, als wenn ich das nur so betrachte, als wenn es bedeutet, freut euch in Merkel. Ich finde, durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi am Kreuz ist ein neues Verhältnis zwischen Gott und Mensch geschaffen. Wir sind mit Gott versöhnt. Und so sagt der Paulus an einer anderen Stelle, sind wir in Jesus Christus, sind wir eine neue Kreatur. Das heißt, wirklich neu. Und weil ich neu bin, darf ich mich freuen. Ich brauche nicht mehr auf das Alte gucken, was mich belastet, was mich eingeengt hat. Ich lebe in einer neuen Wirklichkeit. Ob sie schon sichtbar ist oder nicht, ist zweitrangig. Aber ich lebe in dieser neuen Wirklichkeit. Und wenn ich nur daran glaube, dann kommt diese unendlich große und dauerhafte Freude. Es war eine Methodistengemeinde aus dem Taunus bei Frankfurt, Bad Soden, Almberg, da kleines Nestchen. Und die hatten das ganze Jahr über gespendet zu einem Missionskrankenhaus, das auch von den Methodisten betrieben wurde, in Kenia. Und das haben sie mit freien und guten Herzen gemacht. Sie wollten ja den armen Leuten in Afrika was Gutes tun. Das haben sie wirklich mit reinem Herzen gemacht. Am Ende des Jahres kam ein Brief aus Kenia zurück. Wir danken euch für eure Spende von 16.900 Euro im letzten Jahr. Die haben also schon gut gespendet, ja? Wir haben durch dieses Geschenk die Liebe Christi gespürt, der unsere Not gesehen hat und uns durch euer Geld half. So weit, so gut. Aber nun hört weiter zu. Aber wir hätten euer Geld nicht wirklich gebraucht. Wir kommen hier mit viel oder mit wenig zurecht. Wir erleben immer wieder, wie Christus bei uns das Sagen hat und der eigentliche Chef im Krankenhaus ist. Er sorgt immer dafür, dass es weitergeht. Doch wir als Krankenhausgemeinde freuen uns für euch. Es zeigt uns, dass ihr unabhängiger vom Geld werdet. Weil ihr Gott immer mehr vertrauen könnt, lasst ihr euer Geld los. Damit sät ihr im Himmel. Euer Geld wird zu himmlischen Samen für Gottes Welt. Und wir können euch nur aus eigener Erfahrung sagen, Gott wird für euch sorgen. Es wird euch an nichts fehlen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er wird auch für euch da sein. Welche Antwort? Die Gemeinde wollte in nicht dauerhafte Freude sehen. Und durch diesen Brief kam eigentlich zurück, dass sie in dauerhafte Freude gesehen haben. Gar nicht nochmal bei dem anderen, sondern sich selbst. Weil sie ihre Herzen vorbereitet haben, Christus zu dienen und auch wegzugeben von dem, was sie empfangen haben, taucht eine dauerhafte Freude auf. Welch Unterschied, ob ich in nicht dauerhaftes investiere. Die Bibel sagt, ob ich investiere in Holzstoppeln, das einfach wegbrennt. Oder ob ich in Gold und Silber investiere, das durch das Feuer eigentlich nur gereinigt wird. So wie Freude nicht befohlen werden kann, kann auch keiner befehlen, dass du Geld geben musst. Es ist deine eigene freie Entscheidung. Im Gegenteil, wenn ich jemand verordne, du musst jetzt Geld geben, dann wird sich in ihm nur der Gedanke festsetzen, wie kann ich ihn austricksen? Ja, wenn der Staat sagt, wir brauchen Steuern, dann schreiben die Leute Bücher, 100 legale Steuertricks. Ja, das ist so in uns drinnen. Wenn was befohlen wird, sind wir erstmal in Rebellion. Aber wenn unser Herz frei ist zu geben, dann sehen wir in Freude, die einfach dauerhaft ist, die nicht aufhört. So, und jetzt frage ich dich, was ist reizvoller? Welche Saat, welche Investition ist reizvoller. Die, die du geben musst oder die, die du geben darfst, weil Jesus Christus dich berührt hat mit seiner Liebe, mit seiner Erlösung, mit seiner Kraft. Klar wird uns auch, wenn wir spenden, und gerade die Vorweihnachtszeit ruft uns ja wieder auf, wie viele Spendenaufrufe kommen. Gerade letzte Woche wieder vom Blindenverein die Karten zugeschickt gekriegt, wie das ja fast jedes Jahr ist. Natürlich mit dem Trägerformular, wo man gleich ausfüllen kann, wie viel man spenden will und so. Spenden machen die Freude nicht. Es macht auch nicht Freude, wenn ich damit zum Ausdruck bringe, dass ich gerade oben bin und denen da unten was geben kann. Also, dass ich mich gerade besser fühle. Ich kann spenden. Es macht eigentlich nichts aus, ob du etwas gibst, weil du etwas hast. Nein, wahre Freude investierst du von dem, was du nicht hast. Schaut, der Paulus hat es ja schon gesagt, wir haben es ja schon gelesen. Ich freue mich darüber, dass ihr mir was gegeben habt. Es war übrigens die einzige Gemeinde von den vielen Gemeinden, die er besucht hat, von denen er Geld angenommen hat. Bei den anderen sagt er, ich arbeite für mich selbst als Zeltmacher oder ich kann mich versorgen. Aber irgendwie bei den Philippern war was anders. Er hat gemerkt, die geben aus einem anderen Herzen. Und deswegen hat er das auch angenommen. Und wie ist es mit Gott? Denken wir an Kain und Abel. Beide haben geopfert, aber Gott hat nur ein Opfer angenommen. Warum? Weil es aus einem ganz anderen Herzen kam, aus einer ganz anderen Haltung. Gott, ich will dir einfach mein Bestes geben. Paulus will auch so der Gemeinde Wichtiges vermitteln. Er möchte ihnen quasi einen Mantel hinhalten und sagen, schlüpft doch hinein in diesen Mantel und seht, was Gott davon tut, wenn er euch einhüllt in den Mantel seiner Liebe, in das Geheimnis von Lieben, von Leben, von Geben. Wir können sowieso nur geben, egal was wir geben, ob wir Zeit, ob wir Geld, ob wir Vertrauen geben, weil er es uns zuerst gegeben hat. Keiner muss stolz sein auf seine Arbeitsleistung von uns. Keiner muss stolz sein auf seinen Job. Keiner muss stolz sein auf das Umfeld, in den er vielleicht hineingeboren wurde. Wir müssen auch nicht stolz sein über das, was wir gelernt haben. Wenn ich denke, die Generation, die noch im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, die hat gelernt, mit wenig auszukommen. Die Generation, die danach geboren ist, die ist im Gegensatz dazu ja in Wohlstand hineingeboren worden. Ganz ehrlich, wann hast du wirklich Mangel gehabt? Wann hast du eine Woche lang nichts zu essen gehabt? Wann hast du kein Dach überm Kopf gehabt? Haben wir wirklich Mangel gehabt? Wir sind eine Wohlstandsgeneration hineingekommen. Und weil wir das sind, möchte Gott, dass wir das Loslassen üben, damit wir uns wirklich freuen. Ein von Herzen loslassen, damit wir uns freuen. Und dann kommt dieser Effekt in diese kenianische Missionsgemeinde, dieses Krankenhaus zurückgeschrieben hat. Danke, dass ihr uns Geld geschickt habt, aber darum ging's gar nicht. Gott hätte uns auch so versorgt. Aber danke, dass ihr in euch investiert habt, damit Gott in euch ein besseres Werk vollrichten kann. Am Ende des vierten Kapitels lesen wir, was wichtig ist zum Loslassen. Es ist ein Kernsatz. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag das alles. Ich vermag mich auch zu freuen, wenn es nichts zu freuen gibt. Wollen wir das einmal gemeinsam sagen? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nochmal. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wollen wir das nochmal einzeln anschauen? Ich. Also nicht du vermagst alles. Nee, ich vermag alles. Paulus ruft hier auf, sich auf Jesus einzulassen. Und zwar, ich muss mich auf ihn einlassen. Es ist ein Wagnis, es ist ein Experiment. Ich soll nicht Zuschauer bleiben und vielleicht auf den Paulus gucken oder auf den großen Gottesmann gucken oder auf die große Gemeinde gucken oder was auch immer positiv um dich herum ist. Es geht um mich. Es geht darum, dass ich Gottvertrauen übe, dass ich teilnehmen darf, wie Gott mich benutzt, sein Werk zu bauen. Also ich, hier, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ob du das vermagst, weiß ich nicht. Aber du kannst dir auch sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich sag's jetzt mal für mich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wenn du es sagen willst, kannst du es auch tun. Vermag. Vermag kommt von Vermögen. Und Vermögen bedeutet Kraft haben, etwas tun können, also die Ressourcen zu haben. Aber diese Kraft kommt doch nicht aus mir selbst. Ich habe doch nicht einen eingebauten Chip in mir, und jemand drückt drauf und dann heißt es, jetzt habe ich wieder Kraft. Und wenn ich keine Kraft habe, gehe ich zur Steckdose und werde wieder aufgeladen. Nein, Vermögen heißt ganz was anderes. Ich bekomme diese Kraft nicht einfach so. Diese Kraft bekomme ich, wenn ich mich freiwillig entscheide, Jesus in mir machen zu lassen. Hast du schon mal ein Wunder erlebt, wenn es nicht nötig war? Ich nicht. Und ich habe einige Wunder erlebt. Aber nur dann, wenn sie wirklich nötig waren. Wenn ich Überfluss hatte, habe ich keine Wunder erlebt. Oh, wie oft hat Gott mich mit Lebensmitteln versorgt. Aber nie dann, wenn ich den Küchenschrank voll hatte. Immer dann, wenn er leer war. Und dann hat er das Punkt genau gemacht. Ich weiß auch, meine Mutter hat uns Kinder zur Schule geschickt, hat gesagt, ihr müsst beten, sonst haben wir heute Mittag nichts zu essen. Und wir sind nach Hause gekommen und der Tisch hat sich gebogen mit Essen. Gott handelt punktgenau. Seine Kraft, die dürfen wir in Anspruch nehmen und nicht aus unserer Kraft arbeiten. Mein Vermögen ist durch ihn. Ich stelle mir das so vor, als wenn ich mit dem Tandem fahre. Wer von euch ist schon mal auf einem Tandem-Fahrrad gefahren? Nun, der hinten, der hat's gut. Der vorne merkt ja gar nicht, wenn der hinten nicht mittretet. So, und der vorne hat ja auch noch neben dem Treten zusätzlich noch die Funktion des Lenkens. Also der vorne muss sich richtig anstrengen und der hinten ist das Leben schön. Wenn du vorne sitzt, dann musst du dich anstrengen. Aber wenn ich sage, ich vermag und dieses Vermögen von Jesus Christus kommt, ist es so, als wenn du auf dem Tandem hinten sitzt. Er darf lenken. Richtig, er darf lenken. Vielleicht lenkt er in eine Richtung, wo du nicht hin willst, aber er darf lenken. Dafür trampelt er auch mehr. Und du brauchst dich gar nicht anstrengen. Und was strengen wir uns manchmal an? Dabei dürfen wir sagen, ich vermag, weil er vorne sitzt und die Hauptleistung übernimmt. Alles. Ich kann mit Fug und Recht sagen, ich vermag alles. Denn ich gucke nicht mehr auf mich. Ich habe gelernt, meinen Blick von mir wegzulenken auf Jesus Christus. Und wer von euch bezweifelt, dass Jesus Christus alles kann? Keine Hände? Keine Zweifler? Wir zweifeln nicht, dass Jesus Christus alles kann? Ja, ich vermag alles, wenn ich mich in die Hände Jesu gebe. Wenn ich meine Hindernisse, meine Sperren, meine Hemmnisse sprengen lasse. Jesus, könntest du mich bitte segnen? Ich würde gerne mehr der Gemeinde spenden. Wer vermag jetzt alles? Ich, ne? Ich sag ja, ich bräuchte nur ein bisschen mehr Segen von dir, damit ich auch mehr geben kann. Ist das aber nicht so, wie wir oft handeln? Statt einfach im Vertrauen auf Gott was wegzugeben? Ist es nicht so, wenn wir uns freuen über die Dinge, die auch gar nicht zum Freuen sind, dass seine Freude in uns aufblüht, weil wir plötzlich merken, wie er für uns sorgt? Bei alles geht's nicht darum, dass unsere 2 in eine 2+ verwandelt wird, wenn wir mal im Schulnotensystem bleiben. Nein, es geht darum, dass er alles in der Hand hält. Und wenn er zu mir sagt, Gerhard, ich würde gerne, dass du noch Ingenieurwissenschaften studierst, dann könnte ich das nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn er das sagt und das Sagen hat, glaube ich, ich würde schaffen, oder? Darf er alles? Ich vermag alles durch. Und da sind wir wieder am Christusbezogenen. Jesus Christus ist der aktive Partner und ich bin nur der passive. Und wie oft drehen wir die Rollen um und kommen an unsere Grenzen? Da kann ich mich nicht mehr freuen, wenn ich an meine Grenzen komme. Aber Christus will, dass wir uns freuen. Christus will, dass jeder Dienst, den du für ihn tust, übersprudelt vor Freude. Wow, heute darf ich wieder. Weil ich nicht mehr das aus meiner Kraft machen könnte. Manchmal kommt es zu dem Missverständnis, dass Jesus mir unter die Arme greift. Jesus möchte mir nicht unter die Arme greifen. Jesus möchte alles tun. Ich habe euch erzählt, dass ich vor 4 Wochen meine Pfadfinderarbeit niedergelegt habe. Es ging einfach nicht mehr. Es war viel zu viel und ich habe zum Schluss nur noch Fehler gemacht. 5.500 Arbeitsstunden im Jahr sind nicht mehr machbar. Letzte Woche sagt Gott zu mir, du hast immer den anderen die Schuld gegeben. Die hätten dich freisetzen müssen, die hätten sehen müssen, wie viel du arbeitest. Und er sagte zu mir, weißt du was? Eigentlich hast du die Schuld. Und plötzlich habe ich das gemerkt, dass wenn mir Schuppen von den Augen fallen, ja, es war mein Stolz, ich schaff das. Ja, natürlich ist das anstrengend, aber ich schaff das. Jesus wollte nie, dass ich das schaffe. Ich hätte aus meiner Kraft schon vor 4 Jahren Tschüss sagen können. Jesus wollte immer, dass er etwas schafft. Wisst ihr, wann er mir das gezeigt hat? Ich war letztes Wochenende in Osnabrück. Das ist die große Gemeinde, 550 Mitglieder, die besteht zur Hälfte aus Deutschen und zur anderen Hälfte aus Russen. Und der Gottesdienst findet auch so statt. Wenn Deutscher vorne steht, wird auf Russisch übersetzt. Wenn Russe vorne steht, wird auf Deutsch übersetzt. Und dann kam Lobpreis. Na, ich dachte, was wird das werden? Zweisprachig. Und dann haben sie dieses Heilig, Heilig, Heilig gesungen. Zweisprachig. Und plötzlich war die Heiligkeit Gottes in diesem Raum mit 500 Leuten. Du hast sie spüren können. Du hast Gott greifen können. Er war dir so nahe. Und in dem Moment hat er mir gesagt, hast du wirklich kapiert, was ich alles für dich getan habe? Ich hab's für dich getan und du wolltest immer mir beweisen, was du alles kannst. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Warum muss ich es tun? Gott hat mich nicht weniger lieb, wenn ich sage, ich schaff's nicht mehr. Wir spenden das Geld nach Afrika nicht um der anderen willen, sondern damit wir Gott zeigen, was unser Herz ist. Und wenn wir zeigen, ich kann nichts außer durch dich, dann sind wir genau im Willen Gottes. Wo sind wir? Ich vermag alles durch den, ja den, der, die, das, den, Person. Jesus ist die Person. Und es geht nicht um Sache oder göttliches Prinzip. 1980 war ich auf einer Großveranstaltung in Berlin. Wir mussten noch durch die DDR durch, das war gar nicht so einfach. Ich kam von Bayreuth damals hoch, es war ein richtiger Akt. 30.000 Christen haben sich im Olympiastadion in Berlin versammelt. Und der Leiter dieser Veranstaltung, Pastor Volkhard Spitzer aus der Berliner Hauptkirche, vielleicht den einen oder anderen noch bekannt, der hat damals einen Satz gesagt, und den habe ich bis 1980, bis heute, habe ich mir den gemerkt. Sie hat gesagt, und es gab Zeiten, da habe ich wegen der Arbeit für Gott den lieben Gott vergessen. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich kann ihn heute sehr gut verstehen. Wir mit unserer Kraft und wir wollen was Gutes tun. Und dann kommen wir an unsere Grenzen. Und immer dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen, ist es auch mit unserer Freude vorbei. Und genau das möchte Jesus Christus nicht. Er möchte dich freisetzen, heute frei zu sein, ob du etwas tust oder nicht tust. Er möchte dich freisetzen, sich in ihm zu freuen. Möchte dich freisetzen. Und wenn du dann noch was tust, ist es eine andere Grundlage. Dann freut er sich über die Spende nach Kenia. Und er freut sich über deinen Putzdienst. Und er freut sich über deinen Kaffeedienst. Oder über dein Rausgehen auf den Markt und Schriften verteilen. Aber eine andere Grundlage. Ich vermag alles durch den, der. Der ist so ein aktives Wort, der. Es hat nichts mehr mit mir zu tun, es hat mit dir zu tun. Wenn ich sage der, 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 kann ich sagen der, Jesus. Und ich weise auf Jesus hin. Jesus ist der Aktive. Jesus gibt mir die Ideen, die ich machen soll. Der mich. Jetzt geht's doch wieder um mich. Ja, Jesus holt mich ins Boot. Weißt du auch, warum er dich ins Boot holt? Warum er mich ins Boot holt? Weil er uns so liebt, dass er uns auch Lohn geben will. Und wir wissen, ohne Arbeit kein Lohn, oder? Und es wird einmal auch das Preisgericht geben im Himmel. Wir werden nicht nur das Gericht nach Gut und Böse erleben, ewige Verdammnis, ewiges Leben. Nein, wir werden auch ein Preisgericht erleben. Und dort wird festgestellt, wie viel Diamanten du in deiner Krone hast. Sagt uns die Bibel ganz klar. Und weil Jesus uns schön machen will, weil Jesus uns zubereiten will als seine Braut, weil Jesus dich schon herrlich und geschmückt sieht, deswegen holt er mich wieder ins Boot und darf ich für ihn dienen, der mich mächtig macht. Und jetzt passiert etwas. All meine Ohnmacht, die ich ihm abgegeben habe, nimmt er auf und es wird seine Macht. Wir klammern uns an dem bisschen, das wir haben. Aber in dem Moment, wo wir es abgeben zur Berührung in seine Hand, Glaubt ihr wirklich, dass bei den 5000 Menschen oder Männern, die Frauen und die Kinder waren ja noch dazu, die Jesus Christus gespeist hat, bei dieser Menge Volk wirklich nur ein Junge war, der was zu essen dabei hatte? Ich glaube das nicht. Ich glaube aber, dass es jede Menge Menschen gab, die gesagt haben, Brot habe ich, aber das brauche ich für mich. Und da war der kleine Junge, der war einfach nur von Jesus begeistert. Und in seiner Begeisterung von Jesus, in seiner Freude über Jesus, als die Jünger gefragt haben, hast du was zu essen? Ja, ich hab was. Die anderen haben zurückgehalten. Und er hat gegeben. Was für ein Segen kam dabei raus, oder? Der uns mächtig macht. Jesus ist der Macher meines Lebens. Ich brauche nicht mehr selbst machen. Wenn wir das beinhalten, beherzigen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, dann kommt neue Erkenntnis, dann kommt die Erkenntnis, nichts wird mir fehlen. Freust du dich? Kommt alles von ihm. Brauchst dich nicht anstrengen. Keiner hat gesagt, du musst. Jesus schon erst recht nicht. Was wäre denn, wenn die Eltern dem Austauschschüler am Flughafen auf den Weg geben, du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht? Was wäre denn, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht. Du vermagst es, du! Wie schön, wenn wir uns immer selbst annehmen können, wenn wir uns überraschen lassen, wie Gott uns versorgt, wenn wir uns überraschen lassen, wie er uns sieht, wenn wir die Philipper doch mal so richtig studieren und merken, wie sie losgelassen haben. Lest ihr wirklich den Philipper durch und seht, wie sie losgelassen haben und dadurch empfangen haben. Wie schön, wenn wir uns alle Zeit freuen können, weil wir alle Zeit wissen, wir vermögen alles, aber wir müssen nichts tun. In einer Zeit, wo wir eingeengt werden, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, soll dich das freisetzen. Du vermagst alles, vermagst jetzt auch in Urlaub zu fahren, nach Brüssel oder nach London oder nach Paris. Weil Gott ist mächtiger. Gott ist stärker. Und Gott wird dich schon führen, wenn du nicht dahin sollst, wo du gerade hin willst. Vertrauen wir ihm? Wenn wir ihm vertrauen, haben wir Freude. Weil wir einen haben, der die Welt geschaffen hat und der sich um mich kümmert. Was kann ich für mehr Freude haben? Kann ich nicht. Wenn ich dir sage, ich kümmere mich um dich, sagst du, na ja, der hat auch nicht viel auf der Naht, was soll das? Aber wenn der reichste Mann der Welt sagt, ich kümmere mich um dich, dann hältst du inne und sagst, wow, was kommt denn jetzt alles auf mich zu? Hey, eben hat der reichste Mann der Welt zu dir heute Morgen gesagt, ich kümmere mich um dich. Amen.